Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Revolutionäres Nichtstun. Dazu waren Frauen heute aufgerufen, um mit einem globalen Streik für gleiche Löhne und mehr politische Mitbestimmung zu kämpfen. Wir sprechen dazu gleich mit der Schriftstellerin Mareike Fallwickel, die vor 2 Jahren in einem Roman schon mal durchgespielt hat, wie ein Frauenstreik die ganze Gesellschaft lahmlegen würde. Geld für die Unabhängigkeit sammelt das Städel als erstes deutsches Museum. Ob das ein Modell für die Zukunft auch anderer Häuser sein könnte, darüber sprechen wir mit dem Direktor Philipp Demand. Und wir schauen nach Georgien, wo jeden Abend Tausende gegen eine Regierung demonstrieren, die ihre Freiheitsrechte immer mehr beschneidet und Kulturaustausch unmöglich macht. Wenn Frauen streiken, können sie das gesamte Zusammenleben zum Erliegen bringen. Das hat die österreichische Schriftstellerin Mareike Fallwickel mal gesagt, die sich schon weit vor dem heutigen globalen Frauenstreiktag in ihrem Roman Und alle so still vorgestellt hat, wie das wäre, wenn Frauen einfach nicht mehr mitmachen würden beim Pflegen, Putzen und Kümmern. Natürlich war sie heute dabei beim Frauenstreik, also wenn Frauen weltweit die bezahlte und unbezahlte Arbeit niedergelegt haben, um zu zeigen, wo es noch ganz schön hakt mit der Geschlechtergleichheit. Hallo nach Salzburg, Mareike Fallwickel, schön, Sie zu sprechen.
Hallo, ich freue mich auch.
Sie waren ja heute dabei beim Streik in Salzburg. Wie war denn das? Wie muss ich mir das revolutionäre Nichtstun konkret vorstellen?
Also Salzburg ist eine kleine Stadt. Das heißt, es war auch eine eher kleine Gruppe, aber die haben das total toll gemacht. Es gab auch Musik, es gab Kundgebungen, es gab auch so Einspieler, da haben sie immer wieder Geräusche ertönen lassen, die mit Care-Arbeit zusammenhängen. Zum Beispiel so ganz oft Kinderstimmen, die so Mama, Mama, Mama rufen.
Und wurden denn auch politische Forderungen da richtig geäußert?
Ja, schon auch. Wobei wir hatten im Vorfeld Gespräche, wo wir halt auch gesagt haben, wie das Buch Und alle so still ja auch darstellt, wir wollen eigentlich nicht mehr erklären müssen, wir wollen eigentlich diese Arbeit nicht mehr leisten müssen. Die Welt weiß genau, was das Problem ist.
Was stört Sie denn besonders? Sie sind ja schon viele Jahre feministisch aktiv und auch in Ihren Romanen, da greifen Sie diese Missstände auf, mit denen Frauen noch immer zu kämpfen haben. Was würden Sie denn am liebsten und sofort geändert haben wollen?
Die Liste ist sehr lang. Wie viel Zeit haben wir denn? Also vielleicht macht es Sinn, kurz zu sagen, wie es überhaupt zu dieser Idee kam. Ich war nämlich wegen Die Wut, die bleibt, immer auf ganz vielen Panels, in so politischen Gesprächen, Diskussionen, Interviews und so weiter. Und immer wenn es um Care-Arbeit ging und um alle diese Dinge, die Frauen, vorwiegend Frauen weltweit tun, dann gibt es einen Satz, der immer fällt. Und wenn dieser Satz gesagt wurde, sind alle so zufrieden und gehen nach Hause. Und der lautet, ohne Care-Arbeit bricht das System zusammen. Und ich dachte dann, okay, aber ich will nicht, dass dieser Satz das Ende von jedem Gespräch ist. Ich will, dass der Anfang ist. Ich will wissen, was bedeutet das denn, das System bricht zusammen? Also wie schaut es konkret aus? Wo fängt es an zu bröckeln? Wer merkt es als Erster und wie schnell geht es überhaupt? Und deswegen habe ich mich damit beschäftigt. Und ja, wenn man das tut, sieht man die Missstände wirklich überall. Man kann sie eigentlich nicht mehr nicht sehen.
Sie haben das ja vor 2 Jahren in Ihrem Roman Und alle so still genau das ausgemalt. Also was wäre, wenn Frauen und andere, die in der Care-Arbeit tätig sind, sich verweigern und in Streik treten, sich hinlegen und einfach nichts mehr machen? Hätten Sie denn gedacht, dass das mal so bald zumindest versucht wird, auch mal umzusetzen?
Ich weiß nicht. Eigentlich nein und gleichzeitig ja. Also es kommt mir sehr logisch vor und irgendwie eine fast unausweichliche Konsequenz von allem, was so passiert. Gleichzeitig würde ich mir natürlich wünschen, meine Bücher wären ein bisschen mehr fiktiv.
Wir hatten gestern die ehemalige Politikerin Adrienne Göhler hier in der Sendung Fazit. Wir können uns ja mal anhören, was die erzählt hat.
Ich stehe komplett müde von diesen langen Demonstrationen, die wir gemacht haben über die ganzen vielen Jahre. Ich blicke tatsächlich auf 50 Jahre Demonstrationsgeschichte zurück und die Forderungen sind nicht besser geworden oder weniger geworden oder leichter geworden. Im Gegenteil, wir machen doch einen ziemlich kräftigen Rollback gerade. Und das ist die unangenehme, schreckliche Erfahrung, dass wenn Autokratien wachsen, die Rechte der Frauen schmelzen.
Also 50 Jahre Demonstrationsgeschichte, auf die Adrien Göhler da etwas ermüdet zurückschaut und die ganze...
Man hört ihr richtig an, wie
ja, und der ganze Feminismus ist ja noch viel älter. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, ist das ja doch echt zäh, wie das vorangeht. Was glauben Sie, woran das liegt?
Es ist wirklich wahnsinnig zäh und ich habe dann oft das Gefühl, ich stehe auf den Schultern all dieser Frauen, die vor mir diese Dinge beschrieben haben und laut geworden sind. Und wir versuchen weiterhin laut zu werden und diesen Weg zu gehen, aber es stimmt schon, die Widerstände sind die gleichen und auch die Forderungen sind immer noch die gleichen.
Und man hat ja auch das Gefühl, dass jetzt mit dem Aufwand der Populisten überall eher nochmal Rollenbilder zurückgedreht werden, die man längst für überholt hielt. Also muss man da jetzt auch nochmal mehr Frauen ansprechen, noch mehr Frauensolidarität auch einfordern?
Ja, und was ich auch schwierig finde oder was mir immer Sorge bereitet, sind diese Studien, die dann zeigen, dass die ganz jungen Menschen, also diese nächste Generation, auch so krass veraltete Rollenbilder wieder auch verinnerlicht hat und Dinge glaubt, von denen wir gedacht haben, dass die bereits überholt sind. Aber in erster Linie Solidarität immer, immer, immer. Also Frauen, die sich zusammentun, Franziska Schutzbach schreibt das auch immer wieder und so wunderschön. Frauen, die dieses Boot steuern, dieses Boot, in diesem Boot rudern, die gemeinsam da drin sitzen, die was bewegen können, unbedingt und sich immer wieder damit beschäftigen, woher diese eigene internalisierte Misogynie kommt und dass es dem Patriarchat wahnsinnig hilft, wenn Frauen untereinander verfeindet sind und dadurch sehr geschwächt werden. Also Zusammenhalt in jeder Form, in der er sich irgendwie erreichen lässt, aber natürlich auch unbedingt die Männer. Also ich fand es zum Beispiel gestern am 8. März sehr schön, in Salzburg bei der Demo wirklich viele junge Männer zu sehen. Das hat mir wieder ein bisschen Hoffnung und Aufwind gegeben, auch wenn die jetzt nicht das Wichtigste sind, das ist mir klar. Aber einfach zu sehen, dass die mitgehen, dass die auch präsent sind. Es gab zum Beispiel auch in Wien eine eigene Demonstration von Männern gegen Gewalt an Frauen, weil die natürlich, also es wird nur gemeinsam gehen.
Es gab ja auch immer wieder Frauenstreiks, an denen sich auch Männer beteiligt haben, die durchaus erfolgreich waren. Also mir fällt Island ein, 1975. Ja. Das hat ja für die Frauen dort wirklich alles verändert. Denn Island ist ja seit Jahrzehnten, was Gleichstellung betrifft, weltweit vorn. Soll man eigentlich mal überlegen, dass man immer wieder solche Streiks macht? Wäre das ein gutes Mittel, wenn man das kontinuierlicher macht, um vielleicht doch noch was zu erreichen?
Die Frage ist halt, ob dann nicht die Gesellschaft um diesen Streik herum sich bewegen würde. Mhm. Oder es käme darauf an, wie groß der ist. Es müsste natürlich alles immer noch wesentlich größer sein, mit mehr Impact, mehr Stillstand, mehr. Also im Buch, ich hatte natürlich alle Möglichkeiten der Welt, das durchzudeklinieren und auszuprobieren. Sprache ist ja ein wunderbares Mittel, diese Dinge, die wir uns nicht vorstellen können, einfach mal zu zeigen. Wenn das groß wird, wenn es richtig groß wird und die Frauen liegen ja im Buch aus Erschöpfung einfach auf der Straße, weil sie nicht mehr können und zu zeigen, dass dann wirklich dieses System, wie es so schön hieß in diesem Satz, zusammenbricht, war schon eine sehr krasse Erfahrung, auch einfach aus literarischer Sicht. Und ganz, ganz wichtig ist mir immer zu zeigen, wie viel Kraft in der Verweigerung steckt. Wenn man sich überlegt, alles, was wir lernen, oder wie wir die Welt wahrnehmen, ist so pyramidal aufgebaut. Das heißt, ganz oben sind ganz wenige Menschen, die sehr viel Macht haben. Und ganz unten sind sehr, sehr viele Menschen, die angeblich keine Macht haben. Und die Frage ist natürlich, ist das die Wahrheit über Macht? Und was, wenn nicht?
Und was haben Sie heute mitgenommen aus dieser Erfahrung mit den anderen Menschen dort, für diese Sache auf die Straße zu gehen? Hat Sie das doch mal ein bisschen motiviert?
Ich finde es schon immer schön, in diesen Gruppen zu sein und einfach zu merken, so alleine, wie wir uns oft fühlen in diesem Kampf, sind wir gar nicht. Also es gibt da durchaus viele Menschen, die kritisch sind, die hinschauen, die sich damit beschäftigen, die sich einsetzen einfach für eine bessere Zukunft für uns alle. Aber natürlich, es bräuchte immer noch mehr und es bräuchte mehr Stimmen, es bräuchte mehr Aufmerksamkeit, es bräuchte einfach mehr Lautsein.
Sagt die Schriftstellerin Mareike Fallwickel. Vielen Dank, Frau Fallwickel, für dieses Gespräch. Alles Gute nach Salzburg.
Ich sage danke und unbedingt weitertragen.
Ja, das machen wir. Und der Roman von Mareike Fallwickel und Alle so still, der ist beim Rowohlt Verlag erschienen. Kulturaustausch über Grenzen hinweg ist essentiell wichtig für eine offene, freie Gesellschaft. Aber immer mehr Initiativen, die genau das fördern, werden eingestellt. Erst letzte Woche das Programm Goethe-Institut im Exil, jetzt das Programm Kulturweit der deutschen UNESCO-Kommission. Seit 17 Jahren konnten durch dieses Programm über 6.500 junge Deutsche in ausländischen Kulturinstitutionen arbeiten, dabei andere Kulturen kennenlernen und auch etwas von unserer erzählen. Jetzt wird Kulturweit eingestellt und Wladimir Balzer hat sich dazu im politischen Berlin für uns umgehört.
Jedes Ministerium muss sparen, also auch das Auswärtige Amt. Das Budget des deutschen Außenministeriums liegt bei gut 6 Milliarden Euro. Wenn davon 5 Millionen eingespart werden, wie in diesem Fall, sind das 0,08% des Etats. 0,08%. Diese Einsparung bedeutet in diesem Fall, dass ein 17 Jahre lang laufendes internationales Programm für Jugendliche beendet wird. Zunächst ohne Nachfolge. Claudia Roth war früher Kulturstaatsministerin in der Ampelregierung und ist jetzt für die Grünen im Bundestagsunterausschuss für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik.
Was ist verglichen zu den Gesamtsummen, die in diesem Haushalt sind, die auch im Haushalt des Auswärtigen Amtes sind, ist es wirklich eine kleine Summe. Es ist eine kleine Summe, die aber, wenn es fortgeführt wird, ganz viel erreichen kann und wenn es gestrichen wird, leider uns teuer zu stehen kommt.
6.500 junge Menschen waren in über 50 Ländern, vor allem in Osteuropa und Zentralasien, um dort auszuhelfen. Etwa beim Schutz von Kulturgut oder bei Sportprojekten oder beim Naturschutz. Vor allem aber bei der Vermittlung der deutschen Sprache. Also junge Muttersprachler, die in zum Teil entlegenen Schulen Neugier auf Deutschland gemacht haben und auf die hiesige Sprache. Botschaften vor Ort könnten nun Probleme bekommen, den Unterricht unserer international eher kleinen Sprache in bestimmten Regionen überhaupt aufrechtzuerhalten. Angesprochen auf die Einstellung der Förderung durch das Auswärtige Amt, hat Sprecher Josef Hinterseher bei der regelmäßigen Regierungspressekonferenz eher dünne Worte übrig.
Wir schätzen das Programm Kulturweit natürlich sehr. Auch die Netzwerke, die daraus entstanden sind. Und diese Netzwerke wollen wir natürlich weiterhin pflegen. Das ist sehr wichtig. Aber wie Sie selbst schon erwähnt hatten, gibt es eben auch budgetäre Zwänge, Haushaltszwänge, die uns dazu veranlasst gesehen haben, dieses Programm leider einstellen zu müssen.
Mehr Öffentliches gibt es kaum. Wenn man aber in das Außenministerium hineinhört, dann vernimmt man deutlich mehr Bedauern bei den Zuständigen. Und den Hinweis, dass generell projektbezogene Förderungen wie diese leichter zu streichen sind als institutionelle mit langjährigen Verträgen und festem Personal. Auch hier gilt ein bemerkenswerter Umstand, wenn es ums Einsparen geht. Ein schlankes Projekt wie dieses ist einfacher zu beenden als ein langfristiges, umfängliches mit vielem institutionellem Tamtam. Gefahren lauern nach dieser Kürzung für das Programm Kulturweit nun auch für andere ähnliche Programme, etwa das Programm Weltwärts des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Dort zittern schon die ersten Verantwortlichen, weil es ähnlich leicht zu beenden wäre wie das Programm des Auswärtigen Amtes. Die Oppositionelle Claudia Roth von den Grünen meint, hier werden gerade an junge Menschen die falschen Signale gesendet.
Auf der anderen Seite werden junge Menschen natürlich, wird von ihnen erwartet, dass sie dann mit 18 für den Wehrdienst sich bereitstellen. Da sind sie recht, aber in der Frage wird ihnen jetzt ein wichtiges Programm kaputt gemacht.
Sie will sich bei den nächsten Haushaltsverhandlungen dafür einsetzen, dass das Programm weitergeführt werden kann. Realistischer scheint zu sein, zumindest das entstandene Netzwerk, die Alumni-Kultur, aufrechtzuerhalten. Roman Luckscheiter, Generalsekretär der deutschen UNESCO-Kommission und damit wichtigster Träger des Programms, sagte es hier im Programm so.
Wir müssen jetzt sehen, wie wir diesen Spirit, den wir 17 Jahre lang aufgebaut haben, auch bewahren können im Dialog mit den entstandenen Netzwerken. Wir haben viele Erfahrungen gemacht und können sicherlich Orientierung geben damit auch, wie Weltoffenheit wirklich sehr praktisch vermittelt und erfahrbar gemacht werden kann.
Noch ist es nicht ganz vorbei. Im September reisen noch einmal 300 Jugendliche mit dem Programm Kulturweit raus in die Welt. Ein vorerst letztes Mal.
Wladimir Balzer mit Reaktionen auf die Einstellung des Programms Kulturweit. Unabhängigkeit auch in finanzieller Hinsicht, das ist für Kulturinstitutionen ein hohes Gut, besonders in Zeiten wie diesen, wo vieles kaputt gespart wird. Das Frankfurter Städelmuseum hat sich jetzt für einen zumindest für hiesige Verhältnisse ungewöhnlichen oder besonderen Weg entschieden, denn es hat als erstes deutsches Museum eine große Spendenkampagne gestartet, um Grundvermögen zu schaffen, mit dem sich das Haus dann dauerhaft finanzieren kann. Wie das funktioniert, das möchte ich von Philipp Demand wissen, dem Direktor des Städel. Guten Abend, Herr Demand.
Schönen guten Abend.
Wie ist diese Idee aufgekommen, dass man durch sogenannte Zustiftungen die Zukunft Ihres Hauses sichern könnte?
Da sind viele Stränge zusammengekommen. Wir sind ja eine private gemeinnützige Stiftung, die sich zu großen Teilen selber finanziert. Wir sind aber auch ein Haus, das sehr enge Verbindungen auch zu US-amerikanischen, auch zu internationalen Museen hat. Wir stehen auch in einem engen Austausch mit vielen Kollegen weltweit und wir haben uns vor 2 oder 3 Jahren, muss man schon sagen, ist es her, mal zusammengesetzt und haben uns überlegt, was eigentlich auch die großen finanziellen und strukturellen Herausforderungen der Zukunft sind. Und haben dann entschieden, dass wir das Grundstockvermögen unserer Stiftung, das Städel ist eine Stiftung, dass wir dieses Grundstockvermögen signifikant erhöhen möchten, um mit den Erträgen aus diesem Grundstockvermögen, das auf Ewigkeit erhalten bleibt, eben wirklich auch den Fortbestand unseres Hauses zu sichern. Wir gelten ja immer so ein bisschen als das amerikanischste Museum in Deutschland. Das liegt einfach daran, dass wir uns zu fast 85% selber finanzieren müssen, weil wir kein staatliches und auch kein städtisches Museum sind. Und insofern lag es wirklich auf der Hand, mal über den großen Teich zu schauen und zu überlegen, was kann man eigentlich lernen, auch von den angelsächsischen Institutionen. Und so ist die Idee geboren worden, ein solches Grundstockvermögen, ein Endowment, wie die Amerikaner sagen, zu gründen.
Sie haben das gerade schon gesagt, Sie kriegen ja nur 15% von Stadt und Land, 85% kommen eben über den Förderverein, über Mäzene, Stiftungen und so weiter. Bedeutet das eigentlich in der heutigen Zeit, dass da auch weniger zusammenkommt? Spenden die Leute weniger?
Das sehen wir in Frankfurt nicht, im Gegenteil. Das Städel ist natürlich ein Haus, das ja aus bürgerschaftlicher Initiative geboren worden ist, also ohne das visionäre Testament von Johann Friedrich Städel, dessen Namen wir heute tragen, würde es das Haus ja gar nicht geben. Insofern gibt es da eine sehr lange Tradition, dieses Haus zu unterstützen, auch eine große Identifikation der Menschen mit dem Städel-Museum und auch mit den Ideen des Städel-Museums. Wir merken, am Ende des Tages ist es eine Frage der Kommunikation. Und wir sind in der sehr glücklichen Situation, dass auch die großen Unternehmen hier in der Region, aber auch weit über die Region hinaus, uns nach wie vor sehr stark unterstützen. Das sind viele Stiftungen, die das tun. Aber das ist eben, also der Sockel unserer Unterstützung, das ist das Frankfurter Bürgertum. Das sind die Besucher, die mit ihrem Eintrittspreis uns unterstützen. Das sind die fast 11.000 Mitglieder unseres Fördervereins. Also das ist im Prinzip wirklich die breite Bürgerschaft in dieser Region, die dieses Haus trägt.
Und lässt sich das denn überhaupt mit den USA vergleichen? Sie haben ja schon selber ein bisschen über den Teich geguckt und haben gesagt, Sie haben sich da auch inspirieren lassen. Aber ist das nicht doch was ganz anderes?
Auf der einen Seite ist das was anderes, weil es in Amerika ja unter anderem auch sehr attraktive Steuervorteile gibt, wenn Sie in solche sogenannte Endowments spenden, also in auf Ewigkeit zu erhaltende Grundstockvermögen. In Deutschland gibt es solche Steuervergünstigungen auch. Die sind allerdings nicht ganz so ausgefeilt wie in den USA. Es ist natürlich am Ende des Tages auch eine Frage der Kultur. Und da hat natürlich Frankfurt eine sehr lange Tradition. Es gibt hier in der Stadt über 600 Stiftungen, die von Frankfurtern für Frankfurter gegründet worden sind. Frankfurt war ja immer freie deutsche Reichsstadt. Hier gab es also nie einen Kaiser, einen König, einen Fürstbischof. Die Frankfurter mussten sich immer selber helfen. Und das ist so ein Geist, der in dieser Stadt immer noch sehr lebendig ist. Insofern kann man durchaus sagen, nicht nur die Silhouette der Stadt mit den ganzen Wolkenkratzern ist so ein bisschen amerikanisch, sondern auch der Spirit, wenn ich das so nennen darf, vor allem was das Städel-Museum betrifft.
Aber könnte man nicht vermuten, dass, was Sie da jetzt versuchen, dass die Politik dann ankommt und das zum Vorbild erklärt und also sagt, dass noch mehr Häuser sich über privates Engagement finanzieren sollen in Zeiten Klammerkassen?
Also ich glaube, dass man jeden Fall einzeln betrachten muss. Was man auf alle Fälle aber sagen kann, ist, dass wir alle aufgefordert sind, nach neuen Lösungen zu suchen und diese Lösungen auch wirklich beherzt umzusetzen. Und das betrifft die Hausleitungen, die Museumsleitungen genauso wie die kommunale Politik oder die Landespolitik oder die Bundespolitik. Da geht es oft um Strukturen, um Rahmenbedingungen. Ich will Ihnen ein ganz einfaches Beispiel nennen. Ich selber habe 13 Mitarbeiterinnen in unserer Fundraising-Abteilung. Das ist wahrscheinlich ungefähr so viel wie wahrscheinlich fast alle deutschen Museen zusammengenommen. Schauen Sie mal, welches Museum in Deutschland überhaupt über eine Planstelle, wenn ich jetzt mal diesen bürokratischen Ausdruck verwenden darf, für einen Fundraiser verfügt. Das ist kaum eines. Das heißt, da geht es wirklich auch darum, Strukturen zu etablieren, die bürgerschaftliches Engagement ermöglichen. Denn es gibt auch in anderen Städten natürlich Menschen, die ihre Museen lieben, die man aktivieren kann, die vielleicht Testamente machen zugunsten ihrer Institutionen, die sie unterstützen möchten. Also Frankfurt kann sicherlich auch ein Vorbild sein, auch wenn man natürlich ganz klar sagen muss, die Rahmenbedingungen in der Stadt sind sehr günstig. Aber meiner Meinung nach kann man schon schauen, ob man nicht versucht, bürgerschaftliches Engagement in Deutschland, was die Museen angeht, auch auf breitere Beine zu stellen.
Jetzt ist bei Ihnen der Auftakt gemacht. Die Kampagne ist gestartet mit einem Galaabend im Städel. Haben Sie das gefeiert? Wie ist denn bis jetzt die Resonanz und wie geht's weiter?
Die Resonanz ist sehr, sehr positiv, weil alle unsere langjährigen Förderer und Wegbegleiter wirklich verstanden haben, dass dieses Endowment für das Städelmuseum wirklich ein Wendepunkt auch in unserer Geschichte ist. Das Haus ist 200 Jahre alt und ist durch eine sehr bewegte Geschichte gegangen. Und diese große Erfolgsgeschichte der letzten 25 Jahre darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Fundament des Hauses jetzt wirklich stabilisiert werden soll und muss, auch finanziell. Wir haben von der Zielsumme, die wir uns gesetzt haben, 100 Millionen, 10 Millionen zusammen. Weitere 20 bis 25 Millionen etwa sind uns über Testamente zugesagt. Auf der Städel-Gala, die wir mit den sogenannten Anker-Zustiftern, etwa 150 Personen, am Freitag begangen haben, ist nochmal eine sehr, sehr schöne Summe, einige Millionen Euro zusammengekommen, die jetzt auch ins Endowment fließen werden. Wir haben noch nicht Rückmeldung von allen Gästen, insofern das wird noch ein paar Tage dauern, bis wir wirklich wissen, wie hoch die Summe genau ist. Und wir werden jetzt in den nächsten Jahren immer weiter für dieses Endowment werben. Ab Sommer gibt es eine öffentliche Kampagne, wo wir auch mit Plakaten in die Stadtgesellschaft gehen unter dem Claim Städel bleibt Städel, weil wir wirklich dafür werben möchten, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in Frankfurt und Frankfurt hinaus für ihr Städel stark machen. Das ist der Plan.
Philipp Demann, Direktor des Städel-Museums. Vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute nach Frankfurt.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Jury des Deutschen Buchhandlungspreises distanziert sich vom Ausschluss dreier Buchläden durch Kulturstaatsminister Weimar wegen verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse. Man stehe ausdrücklich hinter der Auswahl der insgesamt 118 Buchhandlungen, teilte die Jury laut Börsenblatt mit. Deshalb habe man sich bewusst dazu entschieden, die drei Plätze nicht nachzunominieren. Die Schriftstellervereinigung PEN Deutschland erklärte angesichts des Vorgehens des Kulturstaatsministers, Meinungsfreiheit und Vielfalt umfasse ausdrücklich auch die Freiheit der Buchhändler. Präsident Matthias Politiki warnte wörtlich: Wehret den Anfängen. Ansonsten werden wir im Handumdrehen amerikanische Zustände haben, bei denen die jeweils regierende Partei das kulturelle Angebot kuratiere. Das Wahlergebnis in Baden-Württemberg löst Erwartungen in der Kulturszene aus. Es brauche wieder mehr Kulturförderung, sagte der Theater- und Filmemacher Andreas Feil im Deutschlandfunk Kultur. Der Landesverband zur Förderung der Popkultur und Musik in Baden-Württemberg, PopBW, wertete die wahrscheinliche Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition als gutes Zeichen. Sie habe sich in Sachen Förderung der Popkultur auf den Weg gemacht, sagte der Vorstandsvorsitzende Walter Ercolino im Deutschlandfunk.
Aus einer Förderperspektive gibt es eigentlich kein Argument, warum man Popkultur nicht fördern sollte. Also es geht ja immer um Förderung von Vielfalt, von künstlerischer Entwicklung, Qualität, Ästhetik, aber auch Teilhabe und zum Beispiel Demokratiestärken war ja auch die letzten zwei Jahre ein ganz wichtiges Thema. Da muss natürlich die Popkultur mitgefördert werden. Das heißt, wenn wir Kulturförderung eigentlich ernst nehmen, dürfen eben nicht nur die etablierten und die historisch gewachsenen Kultur- und Kunstformen gefördert werden, sondern muss natürlich so eine Kultur der Gegenwart, sage ich mal, wie Popkultur, muss da gefördert werden.
Walter Ercolino vom Landesverband zur Förderung der Popkultur und Musik in Baden-Württemberg, der auch im Vorstand des Bundesverbands Popularmusik ist. Der Intendant des österreichischen Rundfunks, Roland Weißmann, tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Er reagiert damit auf einen Vorwurf sexueller Belästigung, wie der ORF mitteilte. Zugleich hieß es, der 57-Jährige weise die Anschuldigung zurück. Österreichs Medienminister Andreas Babler von der SPÖ riet zu einer Generaldirektorin. Man müsse als Gesellschaft Sexismus und der strukturellen Benachteiligung von Frauen entschieden entgegenwirken. Der Rücktritt trifft den ORF wenige Wochen vor dem Finale des Eurovision Song Contests in Wien. In einem Gasthof in Thüringen haben im vergangenen Jahr 63 Konzerte der Neonazi-Szene stattgefunden. Damit habe sich das Haus im südthüringischen Brattendorf zu einem bundesweiten Rechtsrock-Hotspot entwickelt, sagte der Sprecher der mobilen Beratung in Thüringen, Felix Steiner, dem Mitteldeutschen Rundfunk. Thüringens Innenminister Mayer von der SPD sagte dem Sender, angesichts der neuen Entwicklungen müsse geprüft werden, wo Behörden ihre Kräfte bündeln könnten. Ziel sei es, ein weiteres Wachstum der Szene zu verhindern. Der Gasthof gehört offiziell Tommy Frenk aus der rechtsextremen Szene, der in mehreren Verfassungsschutzberichten genannt wurde.
Georgien war mal Musterkandidat der Europäischen Union und Universitäten. Theater, Kino, Musik und sogar die Clubkultur seit Jahrzehnten eng mit Partnern in Deutschland und der EU verbunden. Aber innerhalb weniger Jahre hat die Regierung das Land in einen Staat am Rande des Totalitarismus verwandelt. Und obwohl seit Ende 2024 Abend für Abend die Menschen im Zentrum der Hauptstadt Tiflis gegen diese Regierung demonstrieren, wird es immer enger für Kultur und Meinungsfreiheit. Bei mir ist jetzt Thomas Franke, der die Entwicklungen in Georgien lange beobachtet und kürzlich auch ein Buch über Georgiens Kampf um Freiheit veröffentlicht. Hallo, guten Abend, Thomas Franke.
Guten Abend.
Ich habe es gesagt, seit November 24 protestieren die Georgier jeden Abend im Zentrum ihrer Hauptstadt gegen die Regierung. Auch heute waren es unter anderem mehrere tausend Studierende. Gegen was haben die Leute da eigentlich genau protestiert?
Ja, man könnte jetzt sagen, sehr positiv sagen, die Unis kämpfen für ihre Freiheit, denn die Regierung plant eine Reform, die unter anderem die Kooperation mit ausländischen Hochschulen erschwert. Weiter soll mit dieser Reform die Zahl der Fakultäten im ganzen Land reduziert werden. Die Regierung legt dann fest, welches Fach an welchem Ort unterrichtet wird und auch die Zahl der Studienplätze. Ich kann das mal festmachen am Beispiel der Elia-Universität. Das ist die wohl renommierteste Hochschule im gesamten Kaukasus und deren Studierende haben auch heute Abend demonstriert. Und die befürchten, dass nach dieser Reform für sie eigentlich nur noch das Lehramt übrig bleibt und etwa 90% der Studienplätze wegfallen. Und diese Uni ist der Regierung ein Dorn im Auge, einfach weil sie gut ist und gut vernetzt ist. Und um das nochmal klar zu machen, ausländische Studierende zum Beispiel sollen nach den neuen Gesetzen nur noch in Ausnahmefällen immatrikuliert werden. Dann möchte die Regierung die Studienzeiten so verkürzen, dass die Anerkennung der Abschlüsse im Ausland gefährdet ist. Dass das Ende der Wissenschaftsfreiheit ist, muss ich, glaube ich, nicht weiter betonen. Aber das Ziel ist an dieser Stelle, auch wie schon in anderen Bereichen, das sind ja mehrere Gesetze, das Land zu isolieren.
Und was sind das für Gesetze, auf die Sie da gerade angespielt haben?
Naja, das sind alles Gesetze, die georgische Regierung in den letzten Monaten oder anderthalb, zwei Jahren auf den Weg gebracht hat. Und das baut auf diesem sogenannten NGO-Agentengesetz auf. Das unterstellt ausländischen Partnern von NGOs, zivilgesellschaftlichen Organisationen, Vereinen, Medien etc. grundsätzlich feindliche Agententätigkeit und kriminalisiert jede Art von Kooperation. Dieses Gesetz tötet als erstes die Zivilgesellschaft, also die Stütze der Demokratie, denn ohne Bürger kein Staat, ne? Das ist ja so das Scharnier dazwischen. Dann haben sie das im nächsten Schritt auf journalistische Medien ausgeweitet, um Berichterstattung zu verhindern. Und der Diskurs in Georgien ist allerdings komplett auf Kooperation und auch Förderung aus dem Westen angewiesen. Zum Beispiel sowas wie USAID, was es ja auch nicht mehr gibt. Oder auch deutsche Stiftungen sind da eingesprungen teilweise. Sonst gibt es gar keinen Diskurs, der finanziert werden kann. Und jetzt ist es halt Wissenschaft und Kultur, was folgt. Ein kleines Beispiel, um das zu illustrieren. Wenn ein Theatermacher mit einem westlichen Geldgeber spricht, über ein Projekt spricht, muss gar kein Geldgeber sein, muss er sich das in Zukunft von der Regierung genehmigen lassen oder von einer Behörde, die es wahrscheinlich noch nicht gibt. Tut er das nicht, drohen bis zu 6 Jahre Gefängnis, und zwar für beide. Nicht für den georgischen Partner oder die Partnerin allein, sondern auch für quasi mich, wenn ich jetzt mit einem georgischen Kollegen über eine Sendung diskutiere.
Da sieht es ja für Theater- oder Literaturfestivals wahrscheinlich ziemlich finster aus dort.
Total.
Und gerade, ich erinnere mich, vor 8 Jahren war ja Georgien Partnerland, Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Was ist denn daraus eigentlich geworden, aus diesem Austausch?
Der wird kriminalisiert. Filmförderung gibt es nur noch, wenn die Regierung sie genehmigt. Gleiches gilt für Übersetzungen, Theaterprojekte und so weiter. Damit sind die Festivals eigentlich fast alle raus, würde ich sagen. Das ist tragisch, weil die georgischen Künstler, ganz Georgien, ist seit 34 Jahren frei und unabhängig. Vorher gab es die Zensur der Sowjetunion und niemand möchte dahin zurück. Und deshalb protestieren die ja nun schon fast, ich glaube, wir sind irgendwo zwischen 450 und 500 Tagen Protest. Jeden Abend. Mal 100, mal 200.000 Leute sind in Georgien wahnsinnig viel. Da leben nur 2,5 Millionen Menschen. Und manchmal auch nur ein paar Tausend, ein paar Hundert.
Und wie reagiert dann die Regierung auf diese Proteste?
Mit unglaublicher Gewalt. Vor allem in den ersten Monaten der Proteste. Ich habe mehrfach gesehen, auch auf Videos, wie Menschen, die am Boden lagen, gegen den Kopf getreten wurde mit voller Wucht. Das kann man als Mordversuch werten. Die Polizeischläger sind Journalisten, die haben sie erst niedergeschlagen, dann sind sie denen auf den Rücken gesprungen mit voller Wucht. Es sind wirklich ekelhafte sexuelle Übergriffe dokumentiert worden. Frauen mussten nackt Kniebeugen vor Polizisten machen zum Beispiel. Die Staatsmacht hat in die Wasserwerfer, die sie benutzt hat, Gift gemischt. Einige Leute haben heute noch Probleme damit und mittlerweile ist es verboten, auf dem Bürgersteig zu demonstrieren.
Jetzt ist ja Georgien ein Land, das auch vom Tourismus lebt. Ich kenne viele Leute, die da begeistert zum Wandern waren und weiß ich was. Es gibt aber auch eine ganz innovative Techno-Szene, Club-Szene da. Was ist denn damit?
Ja, die kann man eigentlich auch einpacken. Techno steht für Freiheit, friedliches Miteinander, Toleranz. Das kann die Regierung nicht dulden. Dazu kommt, dass natürlich alles, was mit nicht traditionellen Lebensverhältnissen zu tun hat, kriminalisiert wurde. Das ist ja so ein Bestandteil dieses neuen Totalitarismus. Und die Techno-Szene wehrt sich auch unter dem Motto We dance together, we fight together.
Und wie sieht's mit der Pressefreiheit aus?
Ganz schlimm. Also zwischen Oktober 2024 und Oktober 2025, 12 Monate, sind 600 Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten dokumentiert. Darunter körperliche Angriffe, Bußgelder, Drohungen und der Entzug von Akkreditierungen. Georgien hat stand 2021 noch im Index der Pressefreiheit auf Platz 60, ist um 55 Plätze gesackt auf Rang 114.
Aber gibt es denn irgendeinen Lichtblick? Das war ja doch jetzt, finde ich, ein sehr, sehr düsterer Blick auf dieses schöne Land.
Ich sehe keinen Lichtblick. Und wenn wir mal zur Kultur zurückkehren, am Schluss dieses Gesprächs. Der Präsident hat in seiner, also der ist nicht legal, der ist von einem Gremium gewählt worden, was aus gefälschten Wahlen hervorgegangen ist. Aber dieser Präsident hat in seiner Antrittsrede die Trinksprüche als eines der höchsten Kulturgüter Georgiens in den Mittelpunkt seiner Rede gestellt. Und der Chor, der dort im Parlament stand, sang ein Trinklied. Und das umschreibt ungefähr das Verständnis von Kultur dieser Regierung. Die Leute kämpfen dagegen und wer nicht mehr kann oder an Leib und Leben bedroht ist, was mittlerweile vorkommt, verlässt das Land. Es gibt in Georgien definitiv keine Meinungsfreiheit mehr und leider auch keine Wissenschaftsfreiheit mehr in Zukunft. Es gibt keine Wahlen mehr, die es verdienen, Wahlen genannt zu werden. Und das Gleiche gilt für die Polizei, die terrorisiert die Bevölkerung. Das ist leider komplett düster.
Und wahrscheinlich gibt es auch zu wenig Aufmerksamkeit von außen, weil ja alle möglichen anderen schweren Konflikte die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Das ist das große Problem, was es gerade für die Georgier gibt. Sie kommen damit überhaupt nicht durch. Und die Typen, die da handeln in der Regierung, das sind teils in Deutschland promovierte Juristen. Die wissen also sehr genau, was sie da tun und die wissen sehr genau, wie sie die jetzige Agenda, die ja voll ist mit Krieg und Krisen und Georgien fällt hinten runter, wie sie das für sich nutzen, um quasi im Windschatten ein Verbrechen nach dem anderen zu begehen.
Also düstere Gedanken über Georgien. Thomas Franke war das. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ich habe auch zu danken und trotzdem eine angenehme Nacht.
Danke ebenfalls. Wo die US-amerikanische Kunst steht, das fragt die Biennale am Whitney Museum of American Art in New York alle 2 Jahre. Und im Jubiläumsjahr der Nation, 250 Jahre Unabhängigkeitserklärung und in Anbetracht all der gesellschaftspolitischen Verwerfungen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, dürften die Erwartungen hoch sein, welche Antworten die eingeladenen Künstlerinnen und Künstler geben. Andreas Roberts hat sich vor Ort für uns umgesehen.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Museums prangt der riesige grüne Kopf eines jungen Mädchens, der direkt aus einer Graphic Novel stammen könnte. Mit weit aufgerissenen Augen und einem breiten Grinsen zwischen Panik und Faszination. I saw the future and it smiled back. Ich habe die Zukunft gesehen und sie hat zurückgelächelt, nennt Taina Cruz ihre Arbeit, von denen einige auf der Biennale zu sehen sind. Die junge Malerin ist mit 28 die jüngste der eingeladenen Künstlerinnen und Kollektive. Kurator Drew Sawyer.
Wir wussten sofort, dass sie perfekt für die Plakatwand sein würde. Diese junge Frau, die grinst, was sowohl süß als auch gruselig ist. Das ist so etwas wie ein roter Faden der Show. Diese Balance zwischen Süße, Niedlichkeit und etwas, das unheimlich ist.
Zum Beispiel Kultus 2023. Ein dunkelroter Neonraum, als betrete man die Höllenfantasie eines Computerspiels. Auf schwarzen Glastafeln hängen Beschwörungstexte für Silicon Valley-Gottheiten, die sich durch Suchalgorithmen, Extraktionen, automatischen Entscheidungsprozessen und der Suche nach dem ewigen Leben manifestieren. In der Mitte des Raumes ein vierseitiger Bildschirm, auf dem der Avatar eines, wie Zack Blas es nennt, Heretikers diese Götter herausfordert. Der in Kanada lebende Autor und Künstler konfrontiert den religiösen Unterbau der Hightech Bros. 56 KünstlerInnen und Kollektive hat die Biennale zu ihrer 82. Ausgabe eingeladen. Eine der wichtigsten Fragen für die Auswahl sei die Frage nach Nationalität gewesen, erklärt Kurator Drew Sawyer. Was ist der American Artist?
One thing that's not typical about the artists that we included is that we invited many artists.
Eine Besonderheit der von uns ausgewählten Künstler ist, dass wir viele Künstler aus Ländern eingeladen haben, die unter US-Besatzung standen oder aus Ländern, in denen die USA militärisch interveniert haben. Oftmals gilt für das Whitney Museum, dass man entweder ein in den USA geborener Staatsbürger ist, egal wo man lebt, oder dass man kein Staatsbürger ist und hier lebt und arbeitet.
So we actually have artists who have never lived in the US, but you know are touched by American Empire.
Künstler wie der in Berlin lebende Aziz Hazara aus Afghanistan, der in seinem Projekt Coming Home mehrere Tonnen Müll von einer ehemaligen US-Luftwaffenbasis in Afghanistan in die Vereinigten Staaten zurücktransportiert. Durch die Umkehrung der Lieferketten des Krieges zwingt das Werk zu einer Begegnung mit den Trümmern und Abfällen, die Jahrzehnte militärischer Besatzung hinterlassen haben. Es gibt ungeheuer viel zu sehen und zu erleben auf dieser Biennale und das Konzept ist offen genug, um viel zuzulassen. Filigrane Glasskulpturen neben hängenden, seltsamen Puppen, Altäre, die an verstorbene Freunde erinnern, dröhnende Eisenrohre, die beim Fracking benutzt wurden, Film- und Videoinstallationen, Computerspiele, ein minimalistischer Hundespielplatz neben einem sanften Raum, der an das Aussterben einer Heuschreckenart erinnert und intensiv nach Vanille riecht. Unter den vielen interessanten Videoräumen ist die Installation Until We Become Fire and Fire Us der palästinensischen Künstler Basel Abbas und Ruan Aburamu besonders eindrücklich. Auf verschiedenen Leinwänden dokumentieren sie ihre Suche nach etwa 500 verschwundenen palästinensischen Dörfern im heutigen Israel. In vielen Fällen ist der einzige Beweis ihrer Existenz eine einheimische, extrem resistente Kaktusart. Eine Pflanze wird zum Symbol einer ganzen Generation.
Does that much change in 2 years from 2024 to 2026? I mean, yes and no, right?
Es fühlt sich an, als hätte sich die Welt in mancher Hinsicht stark verändert. Aber ich glaube nicht, dass Künstler ihre Art zu arbeiten drastisch verändert haben. Wir mussten eine andere Perspektive finden, um darüber nachzudenken, was derzeit in der amerikanischen Kunst im Allgemeinen geschieht.
Broadly American art.
Die Kuratoren haben absichtlich versucht, keine Themen zu setzen, sondern dissonante Atmosphären zu schaffen. Mit ihrer Auswahl ist es ihnen gelungen, eine engagiertere und vielfältigere Biennale zu organisieren als vor 2 Jahren. Es macht Spaß, durch sie hindurchzugehen.
Die Biennale am Whitney Museum of American Art in New York. Zu sehen bis zum 25. August. Und was die Kulturseiten von morgen beschäftigt, das hat sich Klaus Prokatzky für uns angesehen.
Also da gibt's für einen 29-jährigen Abgeordneten schlimmere Termine. So zitiert die Süddeutsche Zeitung, was ein Politiker vor 8 Jahren empfunden hat, als er eine Schulklasse besuchen durfte. Heute ist er 37 Jahre, war Spitzenkandidat der CDU bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und für ihn dürfte es schönere Wahlergebnisse als das vom Sonntag geben, wo die Grünen knapp an seiner Partei vorbeigezogen sind. Das alte Zitat hat ihm nun vielleicht den Sieg gekostet. In Schwaben, sagen die Schwaben, werde man erst mit 40 gescheit und erwachsen, schreibt Claudius Seidel und wehrt sich vehement dagegen, wenn die CDU nun sagt, die Grünen hätten eine Schmutzkampagne gegen den verhinderten CDU-Ministerpräsidenten Manuel Hagel geführt. Die Grünen hatten ja ein öffentlich zugängliches Video in Umlauf gebracht, so Claudius Seidel, das Manuel Hagen im Interview mit einem regionalen Fernsehsender zeigt, wo er vom Besuch einer Schulklasse mit 80% Mädchen schwärmt und wo er erzählt, dass er das Mädchen Eva mit den braunen Haaren und den rehbraunen Augen nie vergessen werde. Damals war Manuel Hagel nicht mehr 13 Jahre alt, sondern Mitglied des Stuttgarter Landtags sowie Landesgeneralsekretär seiner Partei. Das Video war keine Lüge, keine Desinformation, kein fieses Gerücht, meint Claudius Seidel. Wer jetzt auf die zeigt, die das Video verbreitet haben, betreibt die reinste Täter-Opfer-Umkehr. Und da sind wir gespannt, wie sich das alles auf die Regierungsbildung in Baden-Württemberg auswirken wird. Aber manchmal sind die Schwaben ja vielleicht auch mit 37 gescheit und erwachsen. Im Iran gibt es keine Schutzbunker. Zuflucht gibt es oft nur auf dem Land, führt uns die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ein Land, das noch ganz andere Probleme hat. Die Zahl der zivilen Todesopfer steigt täglich, schreibt Gilda Sahibi über den Krieg der USA und Israels gegen den Iran. Es ist nicht absehbar, wohin dieser Krieg führen wird. Die deutsch-iranische Journalistin befürchtet, dass die Islamische Republik den Krieg überleben könnte und danach seinen repressiven Apparat sogar noch gewaltsamer gegen die Menschen im Land einsetzt. Warum will US-Präsident Donald Trump überhaupt diesen Krieg? Die Regierung Trump ist in vielerlei Hinsicht die korrupteste, die es in der amerikanischen Geschichte je gegeben hat, sagt Bernd Greiner. Ich kenne keinen Präsidenten, und es gab gewiss nicht nur moralische Lichtgestalten, der sein Amt in dieser schamlosen Weise zur persönlichen Bereicherung genutzt hätte, meint der Historiker im Interview mit der Frankfurter Rundschau. Es häufen sich erneut Hinweise, dass unmittelbar vor dem jüngsten Angriff Insidergeschäfte stattgefunden haben. Gut Informierte scheinen wieder einmal an der Börse gezockt zu haben, in der Hoffnung auf kriegsbedingte Kursschwankungen. Da holen wir uns Mut bei einer Frau, die vor genau 250 Jahren geboren wurde, am 10. März 1776, auch wenn die Frankfurter Rundschau ihren Geburtstag auf den 10. März 1810 datiert. Dafür aber widmet sie der preußischen Himmelskönigin Luise fast eine ganze Zeitungsseite. Besonders lohnt sich darin, was sie einst ihrem Sohn, dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm, schrieb und was auch für Politiker unserer Tage gelten sollte. Nur durch Überlegung wirst du zur Erkenntnis kommen, was gut und böse sei. Nur durch die Bändigung deines Willens wirst du zur Ausführung des Guten kommen. Danke, Majestät.
Klaus Prokatzky war das mit dem Blick in die Feuilletons. Und wir verabschieden uns. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.